meine Kameraden. Es ist zum ersten Male, dass ich an einem Reichskriegertage teilnehme. Das erste Mal, dass ich zu euch, ehemalige Soldaten der alten und auch neuen Wehrmacht, spreche. Der Reichskriegerführer des NS-Reichskriegerbundes, Kamerad Reinhardt, hat mich in eurem Namen begrüßt als einen Soldaten des Weltkrieges und als den Führer und Kanzler des deutschen Volkes und Reiches. In beiden Eigenschaften möchte ich diesen Gruß nun erwidern. Als Führer grüße ich euch in Vertretung des deutschen Volkes, namens all der Millionen deutscher Menschen, die mir nicht aufgrund eines verfassungsmäßigen Rechtes, sondern als Ausdruck ihres Vertrauens das Schicksal ihres eigenen Lebens und damit das Schicksal des Reiches anvertraut haben. Das deutsche Volk ist gerade in diesem Jahr von dem Gefühl des heißen Dankes beseelt gegenüber jenen, die einst die schwerste und edelste Pflicht erfüllten. Als alter Soldat aber grüße ich euch mit der Empfindung der Kameradschaft, die sich im tiefsten Sinn nur dem eröffnen kann, der im Kriege die edelste Verklärung dieses Begriffes erlebte. Denn nur dem erschließt sich der herrliche Sinn einer männlichen Gemeinschaft am ergreifendsten, der sie unter dieser härtesten Erprobung des Mannesmutes und der Mannestreue sich bewähren sah. Wenn ich nun heute zu Ihnen, meine Kameraden, spreche, dann erlebe ich in der Erinnerung auch selbst wieder die Gewalt jener Zeit, die nunmehr ein Vierteljahrhundert hinter uns liegt und die besonders die Soldaten des alten Heeres einst als die Größe ihres eigenen menschlichen Daseins empfunden haben und die sie auch jetzt noch immer in ihrem Bann gezwungen hält. Fast 25 Jahre liegen hinter uns, seit jenen uns alle auch heute noch auf das gewaltigste packenden Wochen, Tagen und Stunden, da das deutsche Volk nach einer langen, friedlich behüteten Zeit des Aufstiegs gezwungen war, für sein Dasein einzutreten. 20 Jahre aber sind vergangen, da man uns nach einem beispiellos heldenhaft geführten Widerstand jenes Diktat aufzwang, das in der Theorie bestimmt sein sollte, der Welt eine neue Ordnung zu schenken und das verflucht war, in der Praxis jede vernünftige, auf der Anerkennung natürlichster Lebensrechte basierende Ordnung zu zerstören. Was haben diese 5 Jahre von 1914 bis 1919 an schicksalhaft großem, erschütterndem und erniedrigendem für unser Volk umschlossen? Welches Leid war die Folge unseres Zusammenbruchs? In welche Tiefen der Demütigung, Entehrung und Not wurde Deutschland geworfen? Wie gewaltig ist aber auch der Wandel, der das zum Untergang bestimmte Reich am Ende doch noch aus dieser beabsichtigten Vernichtung zurückriss und einem neuen Aufstieg entgegenführte, von dem wir glauben, dass er besser und vor allem dauerhafter fundiert sein wird als irgendein ähnlicher Vorgang in unserer früheren deutschen Geschichte. Vor 20 Jahren wurde eine erbärmliche Staatsführung veranlasst, unter einem, wie sie wohl glaubte, unwiderstehlichen Zwang, ihre Unterschrift unter ein Dokument zu setzen, das Deutschland die Schuld am Kriege als endgültig erwiesen aufzubürden versuchte. Wissenschaftliche, historische Untersuchungen haben unterdessen diese Behauptung längst als Lüge und Fälschung erwiesen. Ich selbst habe diese wider besseren Wissen geleistete Unterschrift unter das Versailler Diktat feierlich gelöscht und damit auch rein formell. Und damit auch rein formell der Wahrheit die Ehre gegeben. Allein unabhängig davon muss uns allen eines bewusst sein. Die Schuld am Kriege ist unlösbar verbunden mit der Aufstellung des Kriegszieles. Kein Volk und kein Regime werden Krieg führen, bloß um des Krieges willen. Nur im Gehirn perverser jüdischer Literaten kann die Vorstellung Platz greifen, dass irgendjemand aus reiner Lust am Töten oder Blutvergießen zum Kriege schreiten kann. Es war aber nun entscheidend, dass die deutsche Regierung nicht nur vor dem Jahre 1914 kein Kriegsziel besaß, sondern dass sie sogar im Kriege selbst zu keiner irgendwie vernünftigen oder gar präzisen Kriegszielfixierung zu kommen vermochte. Der Friedensvertrag von Versailles hat demgegenüber aber erkennen lassen, welches die wirklichen Kriegsziele der damaligen britischen und französischen Einkreisungspolitiker gewesen waren. Der Raub der deutschen Kolonien, die Vernichtung des deutschen Handels, die Zerstörung aller deutschen Existenz und damit Lebensgrundlagen, die Beseitigung der deutschen politischen Geltung und Machtstellung, mithin also die gleiche Zielsetzung, wie sie die britischen und französischen Einkreisungspolitiker auch heute besitzen. Bethmann-Hollweg gibt es in der deutschen Staatsführung heute nicht mehr. Ich habe dafür Sorge getragen, dass alles das, was irgendwie mit der Staatsführung etwas zu tun hat, nur ein hundertprozentiger Mann und Soldat sein kann. Sollte ich aber bemerken, dass die Haltung irgendeiner Persönlichkeit einer kritischen Belastung nicht standhält, dann werde ich eine solche Erscheinung von ihrer Stellung augenblicklich entfernen. Mag dies sein, wer immer. Das Friedensdiktat von Versailles entstand nicht zufällig. Es war das Ziel jener, die seit Jahren Deutschland einzukreisen versuchten und die endlich ihr Ziel erreicht hatten. Wir haben nun kein Recht daran zu zweifeln, dass die gleiche Politik heute nur zum Zweck der Erreichung des gleichen Zieles betrieben wird. Wir haben daher die Pflicht, diese Wahrheit der Nation unterschwellig zu sagen und sie auf das Äußerste in ihren Abwehrwillen und in ihrer Abwehrkraft zu stärken. Ich glaube, dass ich damit auch im Sinne jener Kameraden handle, die einst und damals leider scheinbar zwecklos für Deutschland ihr Leben hingeben mussten. Wie ich überhaupt glaube, dass nunmehr 25 Jahre nach Ausbruch des Weltkrieges, 20 Jahre nach dem Vertrag und Diktat von Versailles, die deutsche Staatsführung und hinter ihr das ganze deutsche Volk zum ersten Mal wieder mit erhobenem Haupt an die Gräber unserer Helden treten können. Es ist wenigstens etwas von dem wieder gut gemacht worden, was Schwäche, Uneinigkeit und Ziellosigkeit einst verbrochen haben. Ich erwarte daher, dass diese Politik der Stärkung der deutschen Abwehrkraft gerade von den alten Soldaten nicht nur begrüßt, sondern auf das Fanatischste unterstützt wird. Diese Politik aber darf nun ihr Ziel nicht darin sehen, vorübergehend stets einen Jahrgang der Zivilisten Militärs zu verkleiden, sondern grundsätzlich die ganze Nation soldatisch zu erziehen und zu einer soldatischen Haltung zu bringen. Es ist kein Zufall, dass der Nationalsozialismus den großen Krieg gezeigt wurde. Denn er ist nichts anderes als die Durchdringung unseres gesamten Lebens mit dem Geist eines wahrhaften Kämpfertums für Volk und Reich. An einem aber wollen wir alle nicht zweifeln. So wie das deutsche Volk erst eine im Gesamten heroische Führung besitzt, wird es in seiner eigenen Haltung dieser Führung gleichen. Es ist mein unverrückbarer Entschluss, dafür zu sorgen, dass die oberste politische und militärische Führung der Nation genauso tapfer denken und handeln, wie es der brave Musketier tun muss, der bedingungslos sein Leben hingegeben hat und hingibt, wenn der Befehl oder die Not dies erfordern. Die heroische Führung einer Nation aber liegt stets in jenem Gewissen begründet, dass durch die Frage des Seins oder Nichtseins eines Volkes seinen Befehl erhält. Wenn nun gerade ich so zu Ihnen, meine Kameraden, spreche, dann kann ich für Leute von der deutschen Geschichte jene Berechtigung in Anspruch nehmen, die dem zuteil wird, der nicht nur in Worten noch redet, sondern sich auch in seinen Handlungen zum gleichen Geist und zur gleichen Gesinnung bekennt. Deshalb aber kann ich auch mehr als irgendein anderer teilhaben an unserer großen Kameradschaft des ewigen deutschen Soldatentums. Und deshalb bin ich glücklich, Sie alle an diesem Reichskriegertag hier in Kassel als die Repräsentanten dieses Soldatentums begrüßen zu können. Über uns allen liegt die Verklärung der Erinnerung an die größte Zeit unseres Volkes und unseres eigenen Daseins. Vor uns allen aber liegt die Erfüllung dessen, und was auch diese Zeit einst, wenn auch unbewusst, tritt Großdeutschland!